Mitglieder der Landeskirche sind und da regelmäßig den Gottesdienst besuchen, dass, wenn sich die Pfarrerinnen und Pfarrer an die Predigtreihe halten, nie ein Psalm ausgelegt wird, nie ein Psalm einer Predigt zugrunde liegt. Wir haben in den 6 Predigtreihen immer in einer Reihe einen alttestamentlichen Text. Sehr viele Texte aus dem Propheten Jesaja, aber nie ein Text aus den Psalmen. Die Württemberger haben in der württembergischen Reihe Abhilfe geschaffen und haben wenigstens einen Psalm hineingenommen, nämlich den Psalm 90 am Altjahrsabend, aber das ist dann auch alles. Nun gut, man kann sagen, die Psalmen haben ihren Platz in der Liturgie. Psalmen werden gesprochen als Gebete und auch als Unterweisung. Aber die Frage ist natürlich schon angemessen, ob das reicht. Ob man nicht gerade auch Psalmen auslegen muss, um dann einen neuen Zugang zu den Psalmen auch als Gebet zu haben. Ich freue mich, und das merken Sie aufgrund dieser Einleitung, dass es heute möglich ist, dass wir wenigstens einen Psalm genauer anschauen, der ja auch häufig gesprochen wird, nämlich Psalm 51. Lassen Sie mich zur Einleitung zunächst 2 kurze Anmerkungen machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, wir haben heute kein angenehmes Thema. Das Thema Sünde, das beglückt uns, glaube ich, nicht so sehr. Ich weiß es nicht, möchte nicht für Sie sprechen, aber ich habe doch den Eindruck, das ist ein Thema, das wir auch eher gerne vermeiden. Wenn wir aber mit der Bibel arbeiten und Bibel lesen, kommen wir an diesem Thema gar nicht vorbei. Es begegnet uns ständig. Es ist ein Hauptthema der Bibel, so kann man sagen. Und deshalb tun wir auch gut daran, wenn wir uns immer wieder persönlich und konkret diesem Thema stellen. Ein zweites: Im Psalm 51 haben wir ein Beispiel eines Menschen, der schuldig wurde, in Sünde geraten ist und dann Gott um Vergebung gebetet hat. Ich denke, das zeichnet die Bibel aus, dass theologische Sachverhalte nicht einfach dargestellt werden als Lehre, das gibt es auch, sondern ganz häufig verbunden sind mit einem konkreten Beispiel, mit Erlebnis, mit Erfahrung. Und das ist auch das Besondere jetzt an diesem Psalm, dass da ein Mensch dahinter steht, ein Leben, eine besondere Situation, die uns dieses Thema noch einmal viel näher bringt. So viel kurz einleitend, und jetzt wollen wir uns diesem Psalm zuwenden und zunächst den ganzen Psalm anschauen und ich denke auch zuerst gemeinsam sprechen. Diese Zeit nehmen wir uns. Können Sie es hinten sehen? Lesen? Es kommen nachher einzelne Teile, kommen nachher größer, aber zunächst musste der ganze Psalm drauf. Das geht aber nicht anders, das ist die maximale Größe, die zur Verfügung steht. Ich möchte Sie einfach einladen, dass wir den Psalm gemeinsam lesen. Und ich habe hier schon eine Gliederung versucht, die ich dann nachher auch noch ein wenig erklären möchte und so den Inhalt versuchen möchte zu verdeutlichen. Und vielleicht fällt uns beim Lesen schon der eine oder andere Bezug auf. Und wir sprechen jetzt den ganzen Psalm. Und ich lade ein, wer gerne dazu aufsteht, dann stehen wir auf zu diesem Psalm als Gebet. Ich lese die Verse 1 und 2 und dann gemeinsam ab Vers 3. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg das Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Lassen Sie mich zunächst etwas sagen zum Aufbau dieses Psalms im Groben. Wir haben einen Rahmen, die ersten beiden Verse und die letzten beiden Verse. Dieser Rahmen liefert am Anfang konkrete Angaben. Die Schuld wird genannt, eine Person wird genannt. Es ist der Ehebruch Davids mit Bathseba. Und dann haben wir diesen Psalm bis heute, können ihn lesen, können ihn mit dieser Situation in Beziehung bringen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass dieser Psalm in irgendeiner Öffentlichkeit gebetet wurde. Also David tritt mit seinem Schuldbekenntnis und mit seiner Bitte in irgendeine Öffentlichkeit. Vielleicht war es das Heiligtum in Jerusalem, wo auch immer, wir wissen es nicht. Aber dass ein Gebet hier in der Öffentlichkeit gesprochen, dass es so war, davon können wir ausgehen. Und wir erfahren eine weitere konkrete Sache, nämlich die Schuld wurde David klar, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Soviel in aller Kürze zu den ersten beiden Versen. Sie werden es nachher merken, diesen Vers können wir in einer halben Stunde bei weitem nicht ausloten. Es sind ja nur ein paar Anmerkungen. Der Schluss, Vers 20 und 21. Was hat dieser Schluss mit dem Ganzen zu tun? Es gibt viele Ausleger, die koppeln diesen Schluss ab und sagen, der sei irgendwie später hinzugekommen. Aber vielleicht hat dieser Schluss doch auch einen Sinn. Vers 20. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Ich verstehe diesen Schluss so. Die Schuld des Königs hat Auswirkungen auf seinen Macht- und Einflussbereich. Wenn der König wie David schuldig wird, hat es Auswirkungen auf Jerusalem, auf den Zion, ja im Grunde auf das ganze Volk. Wir haben ja dafür Beispiele im Alten Testament und nicht nur dort. Die Schuld ist nicht nur eine Privatsache, die ich dann mit mir ausmachen könnte, sondern sie hat Wirkung, sie hat Einfluss auf andere und umgekehrt. Wenn der König diese Schuld für sich mit Gott in Ordnung bringt, hat es wiederum Auswirkungen, und zwar positive, für seinen Macht- und Einflussbereich. Weil David Gott um Vergebung betet, kann er auch darum bitten, dass diese Schuld keine Auswirkungen hat auf sein Volk und auf die Hauptstadt dieses Volkes. Das ist also der eine Aspekt, man könnte sagen, das ist der politische Aspekt. Und dann in Vers 21, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Seltsam, zwei Strophen davor, zwei Verse davor lesen wir in Vers 18, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist da nicht eine Spannung versteckt? Interessant, ich meine, dass dieser Schlussvers anzeigt, was im Gefälle des ganzen Textes liegt. Der Opferkult kann letztlich die Brücke zu Gott nicht schaffen. Bei dem, was David getan hat, nach dem dritten Buch, eigentlich eine Sünde, die gar nicht vergeben werden kann. Sie ist ja nicht aus Versehen passiert. Hier kann der Opferkult die Lösung nicht sein. Er macht dieses kaputte Verhältnis nicht gut, sondern umgekehrt. Wenn das Verhältnis zu Gott grundsätzlich in Ordnung gebracht ist, dann kann der Gottesdienst auch wieder gefeiert werden. Das Verhältnis zu Gott muss grundsätzlich in Ordnung kommen, dann hat es Auswirkungen, so hier bei David, auf den politischen Bereich und auf den kultischen Bereich, auf den Bereich seiner Verantwortung und auf den Bereich des Gottesdienstes, des Kultes. Lassen Sie mich aus diesen wenigen Versen, den Rahmenversen zu diesem Psalm, schon ein paar, wie ich meine, wichtige Folgerungen ziehen. Das erste, Sünde ist konkreter Vorstoß gegen ein Gebot Gottes. Oder sagen wir so, Sünde wird aufgedeckt an einem konkreten Verstoß gegen ein Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein Falschzeugnis reden. Sünde ist nicht einfach ein Gefühl, ich könnte gesündigt haben. Oder ich fühle mich schlecht, ein schlechter Mensch, ich bin irgendwie sündig. Nein, Sünde wird erkannt am Gebot, an einer konkreten Gebotsübertretung. Und dann kann auch konkret bekannt werden. So beginnt es schon in 1. Mose 2 und 3, das erste Gebot, das Gott sagt, nach einem großen Erlaubniswort, ihr dürft essen von allen Bäumen des Gartens. Und dann sagt er auch, von einem Baum nicht. An diesem konkreten Gebot entsteht die Sünde und daraufhin ist dann der Mensch auch ansprechbar. Ein zweites, Sünde wird erkannt durch das Wort des Propheten. Ist ja ein interessanter Vorgang, also ich gehe einfach davon aus, dass David die 10 Gebote gekannt hat. Da muss man sich fragen, wie kann so etwas passieren? Wie kann er zum Ehebrecher werden? Wie kann er indirekt zum Mörder werden? Das gibt's doch nicht. Schon interessant, dass der Mensch die erstaunliche Gabe hat, das Wissen um das klare Gebot und sein Gewissen zu betäuben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und das geschieht ja immer wieder. Und hier muss Gott in seinem Wort, mit seinem Wort, hier ausgerichtet durch den Propheten, dem David begegnen und das offenbar machen, dass er gesündigt hat. Hier muss das Wort Gottes gleichsam die Betäubnis lösen, den Menschen aufwecken, es ihm erneut klar machen. Ich denke, diese Funktion hat die Verkündigung zu allen Zeiten. Und diese Funktion hat die Verkündigung auch heute. Dort, wo Gottes Wort und auch Gottes Gebot verkündigt wird, dort müsste eigentlich, wenn Gott es schenkt, diese Erkenntnis geschenkt werden. Ein drittes: Sünde muss gegebenenfalls auch öffentlich bekannt werden. In dem Bereich, der betroffen ist, Familie, Freunde, Betrieb, ein Gremium, Gemeindekreis, eine Gemeinde. Man wird es im Einzelfall sehr genau bedenken müssen, wie das geschehen kann. Das kann auch eventuell in einem Geschwisterkreis beraten werden. Aber hier denke ich, bei David sehen wir diesen Vorgang, dass die Sünde auch öffentlich bekannt wurde. Und ich meine, wenn man immer wieder fragt, warum wurde Saul verworfen und David nicht, genau das hat Saul nicht gemacht. Saul sagte zu Samuel: Ja, kehre mit mir um und ehre mich vor den Ältesten. Das dürfte wohl der Hauptunterschied sein. David stellt sich zu seiner Sünde. Und was ich auch noch angesprochen habe, das wäre die letzte Anmerkung zu diesem Rahmen, die Auswirkung der Sünde, dass wir uns dessen bewusst sind. Sünde geschieht in der Regel heimlich. Aber Sünde hat Auswirkungen auf den Bereich, in dem man lebt, auf die Menschen, mit denen man zu tun hat, auf das Geschäft, das man tut. Die Auswirkung der Sünde, und deshalb ist auch das Bekenntnis notwendig, damit Gott auch im Blick auf diese Auswirkung gnädig ist. So viel kurz zu diesem Rahmen, er wird uns jetzt nicht mehr weiter beschäftigen. Dazwischen ist ein großer und langer Hauptteil, vielleicht haben Sie es gemerkt, beim gemeinsamen Sprechen, das ist ganz schön viel, was da steht in diesem Psalm, sehr ausführlich. Ich denke, es sind zwei Hauptteile in diesem inneren, größeren Teil. Die Verse 3 bis 11 und die Verse 12 bis 19. Die Verse 3 bis 11, die Bitte um Vergebung. Sehr massiv vorgetragen, in verschiedenen Formulierungen und Wiederholungen. Und dann die Verse 12 bis 19, die Bitte um Erneuerung. Man kann auch formal erkennen, dass die zwei Teile wohl bewusst so hintereinander gestellt sind, denn in beiden Eingangsversen begegnet das Wort Gott, zu dem diese Bitte geäußert wird. Können Sie selber mal überprüfen, im sonstigen ersten Teil begegnet dieses Wort gar nicht mehr. Aber hier die Bitte an Gott zunächst um die Vergebung, sei mir gnädig und dann schaffe in mir Gott ein reines Herz. Ich denke, das ist eine ganz besondere Sache, dass diese zwei Aspekte hier verbunden sind miteinander. Bitte um Vergebung und, so kann ich sagen, bitte um eine Neuschöpfung, um den neuen Menschen. Da besteht also ein innerer Zusammenhang. Nicht nur die Vergebung einer bestimmten Sünde, sondern es geht noch darüber hinaus, die Erneuerung des Herzens. Die zwei Teile sind in sich wieder dreigeteilt, wobei sich der erste und der dritte Teil jeweils entsprechen in beiden Teilen. Da sage ich nachher noch ein paar Sätze dazu. Sie merken, das ist mir in der Arbeit mit der Bibel wichtig, dass wir versuchen, biblische Texte in ihrer Gesamtheit zu erfassen, in ihrem Inhalt dann auch zu erfassen. Und deshalb müssen Sie sich heute auch solche Erklärungen einfach mit anhören. Ich komme jetzt zum ersten Hauptteil und jetzt wird es größer. Die Bitte um Vergebung. Wir tun es so weit wie möglich nach oben. Ich hoffe, Sie sehen es auch in meinem etwas schmächtigen Körperbau vorbei, trotzdem ordentlich. Ich sagte jeweils wiederum drei Teile, wobei das Interessante ist, wie gesagt, der erste Teil wird im dritten Teil wieder aufgenommen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, die Bitte um Vergebung, tilge meine Sünden, reinige mich, entsündige mich. Hier haben wir auch eine Wortbrücke, tilge, tilge am Anfang und am Ende. Also die Anrufung um Vergebung, um Gnade wird hier ganz massiv vorgetragen, ganz massiv und wiederholt. Gott sei mir gnädig. Die Anrufung der Gnade Gottes, dass Gott diese Schuld nicht anrechnet, ist eigentlich ein juristischer Begriff. Die Begnadigung. Aber es ist hier gleich viel weiter gefasst, nicht nur eine rechtliche, juristische Begnadigung, sondern David appelliert gleichzeitig an Gottes Herz. Sei mir gnädig nach deiner Güte. Und hier steht ein hebräisches Wort, wo ich mich immer um eine Übersetzung drücke, weil man es gar nicht richtig übersetzen kann, weil die ganzen Worte, die wir dafür haben, irgendwie auch anders verwendet sind. Man könnte sagen, hier schwingt alles ineinander. Liebe, Güte, Zuneigung. Ja, es ist sogar ein Begriff, der für verliebte Menschen mehrmals in der Bibel verwendet wird. So, der Mensch im ersten Liebesglück. Sei mir gnädig, weil du in deinem Herzen liebevoll, verliebt, freundlich, was auch immer wir hier einsetzen können, zu mir bist. Und das wird natürlich auch aufgenommen dann am Ende Vers 3 mit diesem Wort Barmherzigkeit. Das ja auch eine Regung des Herzens und nicht nur des Herzens, sondern des ganzen Menschen ist. Es wird ganz an Gott appelliert. Und das Wichtige ist, in diesem Teil gibt es für David keine Einschränkung, dergestalt, dass er ein Aber hinzufügt. Gott sei mir gnädig, aber, es gibt ja auch einen Grund dafür, aber ich kann ja doch etwas vorweisen. Aber so ganz schlecht bin ich auch nicht. Aber die Bitte hier um Vergebung wird ohne jeglichen Zusatz, ohne dass David noch irgendetwas in der Hand hält, vorgebracht und so Gott gebeten. Ich persönlich beobachte vielleicht nur bei mir, dass ich gern ein Aber hinzufüge. Gott noch irgendetwas anbiete, was dann seine Gnade letztlich begründet, weil es ist schwer, mit ganz leeren Händen vor Gott zu stehen. Ganz leeren Händen. Ganz abhängig zu sein von der Gnade. Und letztlich davon, ob dann Gott so macht oder so. Weil ich nichts vorbringen kann, nichts mehr vorbringen kann. In diesem Eingangsteil wird auch die Sünde ganz massiv thematisiert. Tilge meine Sünde, meine Missetat, meine Sünde dreimal. Und im Hebräischen stehen dafür drei verschiedene Begriffe. Hier haben wir zweimal mit Sünde übersetzt in der Lutherübersetzung. Wie gesagt, im Hebräischen drei verschiedene Begriffe. Im Grunde das ganze Vokabular der wichtigsten alttestamentlichen hebräischen Begriffe für die Sünde. Das erste Wort könnte man auch übersetzen als Rebellion. Es begegnet auch dann, wenn im Staat ein König einen Aufstand macht gegen einen anderen König. Tilge meine Rebellion. In meiner Sünde zeigt sich meine Rebellion gegen Gott. Sollte Gott gesagt haben. Der andere Begriff bezieht sich stärker auf den angerichteten Schaden. Und der dritte Begriff versteht Sünde als Zielverfehlung. Sünde ist die Verfehlung meines Lebens. Ich verfehle meinen Lebenssinn und mein Lebensziel. Also eine ganz massive Darstellung der Sünde durch die verschiedenen Begriffe, die dann auch das Wesen der Sünde abstecken. Die Verse 5 bis 8, jeder Vers ein Thema für sich. Können wir mal eine Bibelwoche machen über Psalm 51. So eine ganze Woche, 5 Abende würde ausreichen, wäre immer noch nicht ausgelotet. Deshalb hier nur ein paar Anmerkungen. Vers 5a, ich erkenne meine Missetat. Sünde kann nur bekannt werden, wenn sie erkannt ist. Und Sünde wird erkannt durch das Wort. Ich erkenne meine Missetat. Das hat natürlich auch den Aspekt, dass dann die Sünde vor mir ist. Sie ist mir bewusst. Ich weiß um sie. Und das Interessante ist ja, Sünde wird ja als eine Tat trotz der Vergebung nicht ungeschehen gemacht. Sie ist eine Wirklichkeit der Geschichte. Sünde ist ein historisches Faktum. Mein Leben ist ja auch Geschichte. Historisches Faktum meines Lebens. Vielleicht ein Aspekt, der zu wenig bedacht wird. An dir allein habe ich gesündigt, Vers 6. Sünde ist immer auch Sünde vor Gott. Denn er ist der Geber des Lebens und er gibt die Lebensordnungen. Sünde ist nie nur Sünde gegenüber dem Nächsten. Sondern das Gewichtigere ist sogar, dass Sünde Sünde gegenüber Gott ist. Vers 7, da sage ich nicht viel dazu, denn das haben wir als ein extra Seminarthema. Siehe, ich bin als Sünder geboren. Aufgrund der konkreten Sünde erkennt der Mensch, dass er nicht nur gelegentlich Sünde tut, sondern Sünder ist in seinem Wesen. Und so verbindet sich hier in diesem Psalm Sünde tun und Sünder sein in diesem Teil. Vers 8 nimmt die Tatsache wieder auf, dass Sünde gerne und in der Regel heimlich geschieht. Und deshalb auch siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Die Wahrheit und die Weisheit liegt nicht an der Oberfläche. Wer oberflächlich lebt, wird das Wesen der Sünde, die Dimension der Sünde nicht verstehen und dann auch entsprechend nicht ins Leben umsetzen. Also Sie merken, das ist wie eine Perlenschnur mit Themen, zack, 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 zack. Eigentlich wird hier ein ganzes theologisches Seminar zum Thema Sünde geliefert. Da könnte man jetzt jeden Aspekt entfalten. Ist hier nur ganz kurz angedeutet, wie in einem Kompendium. Die Verse 9 bis 11 setzen nun fort, was Vers 3 und 4 angesprochen hat. Wir merken, es kehrt wieder zurück zur Bitte. Jetzt mit Bildern angereichert, entsündige mich mit Üsop. Üsop, ein Pflanzenbüschel zur Besprengung des Menschen. Nach 3. Mose 14 wurde das vor allem bei Aussatz verwendet. Und dann das Bild vom Wasser, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Dahinter steht, Sünde macht schmutzig, Sünde macht aussätzig im übertragenen Sinn. Sünde grenzt uns aus der Gemeinschaft mit Gott, stört die Gemeinschaft mit Gott. Und Sünde macht auch letztlich Gemeinschaft von Menschen kaputt. Sünde ist der große Kaputtmacher. Und deshalb halte ich es auch für verheerend, wenn gelegentlich über Sünde so harmlos gesprochen wird. Und wenn so ganz harmlos Gebote übertreten werden, Sünde macht kaputt. Das ist ihr Grundübel. Und deshalb geht Gott in seinem Wort so leidenschaftlich dagegen vor. Wir haben in diesem Schluss einen neuen Aspekt. Und das ist interessant. Häufig, wenn man Bibeltexte anschaut, da gibt es eine gewisse Steigerung. Wir haben neu die Bitte um die Freude. Haben wir am Eingang nicht. Jetzt merken wir, der Beter kommt jetzt einen Schritt weiter. In seinem Verhältnis zu Gott. In der ersten Bitte fällt die Dimension der Freude völlig weg. Kann gar nicht sein. Sünde macht zerschlagene Gebeine oder ein zerschlagenes Herz hier unten, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Sünde zieht uns zunächst und zu Recht in die Tiefe. Aber das Geheimnis, wo Sünde bekannt, wo Vergebung geschieht, da kann Freude neu beginnen. Und so bittet hier David um die Freude. Der zweite Teil, den gibt es auch in Vergrößerung. Auch hier, meine ich, haben wir drei Teile, 12 bis 14, 18 bis 19, die sich wieder entsprechen. Auch hier haben wir wieder Stichwortverbindungen. Wir haben hier das Hauptwort Herz und Geist. Und diese Begriffe tauchen hier wieder auf, Geist und Herz. So viel nur am Rande. Zur Auslegung, die Verse 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Jetzt kommt ein neues Thema, das sich natürlich aus dem ersten organisch ergibt, aber trotzdem zur Bitte um Vergebung, wie schon gesagt, tritt die Bitte um die Neuschaffung. Es geht jetzt nicht um diese eine Schuld oder diese zwei Schulden, die konkret geschehen sind, sondern, und jetzt wird der Gedanke aus dem ersten Abschnitt aufgenommen, weil die Sünde zeigt, dass der Mensch Sünder ist. Deshalb geht es um einen viel tieferen Grundschaden, der behoben werden muss. Es geht um das neue Herz, es geht um den neuen Menschen, es geht um ein neues Sein. Der Mensch sündigt, weil er Sünder ist. Und wir haben diese Erkenntnis immer wieder schon im Alten Testament, hier bei David. Oder dann in dem Wort des Propheten Jeremia vom neuen Bund. Da sagt Jeremia im Auftrag Gottes, dass Gott einen neuen Bund schließen will mit Israel und mit Juda, Jeremia 31. Was ist der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Bund? Die Tora wird ins Herz geschrieben. Das Herz muss anders sein. Auch das ist der Aspekt der Neuschöpfung. Schaffe in mir Gott. Eine ganz interessante Sache ist dieses erste Wort schaffe. Hier ist das hebräische Wort bara verwendet. Das ist ein Wort, das alle Theologen kennen, auch wenn sie sonst nichts mehr viel von Hebräisch wissen. Aber bara, das lernt man bei 1. Mose 1, ein Wort für die Schöpfung Gottes. Am Anfang schuf Gott bara. Und dieses Wort kommt interessanterweise ganz gedrängt vor in 1. Mose 1, Vers 27, bei der Erschaffung des Menschen. Da kommt dieses Wort dreimal. Und Gott schuf den Menschen, schuf bara zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes, schuf bara er ihn und er schuf bara sie als Mann und Frau. Dreimal. Da könnte man sagen, der Mensch ist wirklich eine Schaffung, eine Schöpfung Gottes. Ganz betont wird es gesagt. Wir sind Gottes Werk. So massiv begegnet dieses Wort nirgends wie in 1. Mose 1 und nirgends so konzentriert wie in 1. Mose 1, Vers 27. Und jetzt steht hier dieses Wort. Das gleiche Wort für die Neuschöpfung. So möchte ich gleich dazu sagen. Für die Neuschöpfung. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen Geist. Das kann nur Gott tun. Es kann nicht geschehen, wir haben gesündigt, das wird uns bewusst, wir bitten um Vergebung und dann machen wir halt irgendwie weiter. Sondern die Sündenerkenntnis führt zur Erkenntnis, ich muss ein anderer Mensch werden. Und wer kann das tun? Ich, Ärmel hoch und ich, schaffe in mir Gott. Und jetzt haben wir hier zwei Begriffe aus der Anthropologie, aus der Lehre vom Menschen, Herz und Geist. Schaffe in mir ein neues Herz. Das Herz ist in der Bibel das Zentrum des Menschen, das Steuerungsorgan von allem. Nicht der Kopf, sondern das Herz. Der Mensch muss im Zentrum mit seinem ganzen Wollen und Willen und Denken und Fühlen neu werden, ganz neu. Und der zweite Begriff, der dann hier ganz häufig ist, es ist das Wort Geist, gib mir einen neuen, beständigen Geist, die prägende Kraft im Menschen. Wer beeinflusst sein Tun? Wer bestimmt mich? Welcher Geist bestimmt mich? Interessant, kommt dreimal vor, einen beständigen Geist, mir einen beständigen Geist, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Mach meinen Geist neu, mach meinen Geist willig, aber das kann nur geschehen, indem Gottes Geist in mir und an mir wirkt. Deshalb ist der Schwerpunkt hier Gottes Heiliger Geist, der das wirkt. Und jetzt im Hintergrund bei David hat das natürlich noch eine besondere Bewandtnis. In der Berufungsgeschichte Davids, 1. Samuel 16, lesen wir, und der Geist des Herrn geriet über David. Und dann kommt leider in der Lutherbibel eine Zwischenüberschrift, dann hören wir auf mit Lesen und lesen den Rest am nächsten Tag. Dann haben wir den Zusammenhang vergessen. Im nächsten Vers lautet es dann, und der Geist des Herrn wich von Saul. Ich bin überzeugt, diese Dimension sieht hier David. Durch meine Sünde könnte dasselbe passieren wie bei Saul, mit mir. Lass das nicht geschehen. Lass nicht geschehen, dass mich dein Geist verlässt. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es wäre eigentlich auch wie bei Saul das Ende des Königtums gewesen. Ganz tiefe Dimensionen. Vers 15 bis 17 mache ich ganz kurz. Wie im Mittelteil des ersten Hauptteils geht es wieder um Erkenntnis. Aber jetzt um die Erkenntnis der Sünde bei anderen. Melden Sie die Parallele und die Entwicklung in der Thematik. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ich habe meine Sünde erkannt. Ich bin richtig mit dir umgegangen. Ich bin mit leeren Händen zu Gott gekommen. Jetzt möchte ich das auch anderen weitersagen. Ich möchte es verkündigen. Ich möchte, dass andere nicht denselben Fehler machen wie ich. Beziehungsweise, dass andere dieselbe Erfahrung machen wie ich, nämlich, dass Sünde erkannt wird und dass sich dieser Weg, den David hier geht, wiederholt. Also, ich habe Sünde erkannt, andere sollen sie auch erkennen. Ich will die Übertreter deine Wege lehren. Vers 18 und 19. ist im Grunde die Negativfolie zum Eingangsteil. Was kann der Mensch Gott bringen? Was hilft? Schlachtopfer? Brandopfer? Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist und ein zerschlagenes Herz. Die Erkenntnis der Sünde und die leeren Hände, das ist das, was Gott will. Ich kann nichts von mir aus anbieten. Und wenn man so das Opfer verstehen würde, dann hätte man es falsch verstanden. Und während im ersten Teil noch Hysop und Wasser verwendet wird, natürlich auch als äußere Bilder, wird hier im Grunde dann sogar das Opfer abgelehnt. Nein, es geht ganz um Gottes Gnade. An ihm allein liegt's, meine Hände sind leer. Schlussüberlegungen. Es war nun wirklich nur ein Anreißen. Ich habe bewusst den ganzen Psalm versucht, kurz durchzugehen, um zu zeigen, was da alles drinsteckt. Ich habe schon gesagt, es ist wie ein Kompendium, wo unzählige Themen im Zusammenhang mit der Sünde angesprochen sind. Meines Erachtens ist ganz wichtig durch die Komposition verbunden der Zusammenhang von Sünde tun und Sünder sein. Und dem entspricht die Bitte um Vergebung und um Neuschöpfung. Das ist ein innerer Zusammenhang. Und was ich auch immer wieder gesagt habe und deshalb am Schluss noch einmal sage, um es zu unterstreichen, Psalm 51 zeigt einen Menschen, der mit leeren Händen vor Gott steht, ganz mit leeren Händen und deshalb ganz abhängig ist von der Gnade Gottes. Ich bin bis jetzt ganz stehen geblieben bei Psalm 51. Lassen Sie mich als letzte Bemerkung darüber hinausgehen. Psalm 51 könnte die Frage aufwerfen, gibt es denn Vergebung und Neuschöpfung ohne Opfer? Das kommt ja hier nicht vor. Es wird sogar gesagt, nein, das tierische Opfer des alten Bundes, nein. Wir hatten in den letzten Jahren um das Thema des Todes Jesu eine hitzige Diskussion. Braucht Gott das Opfer seines Sohnes? Braucht Gott ein Opfer? Müsste man nicht den Tod Jesu anders erklären? Und in der Tat, dazu sagt, wenn ich richtig den Psalm gelesen und betrachtet habe, dieser Psalm nichts. Aber ich denke, wir müssen über Psalm 51 hinaus die Frage stellen, was geschieht mit dem Dreckwasser? Wasche mich rein. Was geschieht mit diesem Dreckwasser? Was geschieht mit der Sünde? Was geschieht mit meiner Geschichte? Denn meine Sünde ist doch Teil meiner Geschichte, meines Lebens. Was geschieht damit? Wo ist real diese Schuld? Sie ist doch eine geschichtliche Wirklichkeit. Ich kann doch nichts daran ändern. Und dann haben wir in der Tat im Alten Testament nicht nur hier den verzweifelten Schrei, was gibt es dafür für eine Lösung, in der Erkenntnis, dass Tieropfer nicht ausreichen. Und ich denke, auf diese Frage hat Psalm 51 noch nicht die Antwort. Diese Frage gibt Jesus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. In seinem Tod für die Sünde der ganzen Welt bekommt das Dreckwasser seinen Platz. In diesem Tod wird meine sündige Lebensgeschichte entsorgt. Nicht nur meine, sondern die Sünde einer ganzen Welt. Und am Ostermorgen beginnt die neue Schöpfung. auch meine neue Schöpfung. In Christus bin ich neu geworden. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. In Christus bin ich schon eine neue Kreatur. Auch wenn ich in dieser Welt und in diesem Leib noch schuldig werde. Ich bin Sünder und neue Schöpfung zugleich. Und diese neue Schöpfung wird vollendet werden an dem Tag, an dem Jesus kommt und mich zu sich nimmt. Psalm 51 sagt uns sehr viel über die Sünde, aber diesen letzten Aspekt hat dieser Psalm noch nicht so gesehen. Und wir dürfen aber vom Neuen Testament her als Gemeinde Jesu Christi diesen Psalm in dem Wissen beten, Jesus vergibt und Jesus schafft neu.